Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM um 16 Uhr auf der 102,6. Hier ist die Plattform. Eine neue Ausgabe. Heute geht es um Motorsport, um studentischen Motorsport, wenn man so möchte. Es geht um Einstein-Marathon und bei mir im Studio sind vom Team Einstein-Motorsport-Marathon. So ist das mit lauter Einstein. Einstein Motorsport natürlich sind der Projektleiter von Einstein Motorsport, der Ilja Klatzmadin. Ilja, ganz herzlich willkommen hier bei uns heute Nachmittag in der Plattform.
Ja, herzlich hallo von meiner Seite.
Schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben schon mal vor kurzem in der Wissensstrahlung gemeinsam Sendung gemacht und heute ja an der Plattform reden wir ein bisschen über alles, was so aktuelles Neues zu dem Thema gibt und aus dem Projekt von Einstein Motorsport. Außerdem ist mit dabei der Oskar Pasche. Oskar, ganz herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, dass wir sein können.
Schön, dass du auch dabei bist. Für dich ist das eine Radiopremiere.
Ja.
Aber alles ganz harmlos, kriegen wir alles hin. Und ja, ich würde vorschlagen, wie wir es immer am Anfang der Plattform so machen. Ihr kennt das oder du zumindest ja aus der Wissensstrahlung schon. Wir machen kurz für die Hörer eine kurze Vorstellrunde, damit die Hörer ein bisschen mehr über euch persönlich wissen, damit sie auch wissen, wer ist der Ilja, wer ist der Oskar, was machen die Jungs, also zum Beispiel, dass ihr studiert an der Hochschule, welche Hochschule. Vielleicht einfach so ein paar kurze Infos vorab für die Hörer.
Sehr gerne, dann darf ich hoffentlich einfach mal kurz beginnen. Genau, Ilja mein Name, 22, wie vorhin schon genannt, der aktuelle Projektleiter des Vereins, auf welches wir noch zu sprechen kommen. Studiere selbst aktuell im 7. Semester Mechatronik an der Technischen Hochschule Ulm und ja, ich denke mal, das ist so das Wichtigste von meiner Seite.
Ja, wunderbar, dann mache ich gleich mal weiter. Genau, mein Name ist Oskar, ich bin 23, ich studiere im 2. Semester Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation an der Hochschule Neu-Ulm. Genau, und ich bin seit knapp über einem Jahr bei Einstein Motorsport und bin mittlerweile dort der Teamleiter vom Team Marketing.
Mhm. Damit habt ihr auch schon gesagt, es gibt im Projekt Einstein Motorsport verschiedene Akteure, verschiedene Handelnde und ja, vielleicht bevor wir auf die Aktiven oder die aufs Team eingehen, sagen wir doch nochmal, sind verschiedene Hochschulen daran beteiligt an dem Projekt. Das ist ein studentisches Projekt. Vielleicht, wer ist denn da alles, welche Hochschulen sind denn alles dabei, Ilja? Oder gerne natürlich Oskar.
Ja, sehr gerne. Mhm. Also wir sind das Formula Student Team der Hochschulen von Ulm und Neu-Ulm. Bedeutet, bei uns machen Studenten mit von der Technischen Hochschule Ulm, von der Universität Ulm und von der Hochschule Neu-Ulm.
Das Projekt, wisst ihr, wie lang das schon geht, wann das initiiert und gegründet wurde?
Genau, seit 2006 tatsächlich, also nicht seit gestern erst. Wir existieren schon wirklich seit einer kleinen Zeit.
Und insgesamt Aktivitäten, studentische Aktivitäten im Motorsportumfeld, gab es davor auch schon oder ist es dann mit der Begründung von Einstein Motorsport alles entstanden? Wahrscheinlich,
ja. Also klar, das war natürlich vor unserer Zeit, 2006, ja. Da waren wir natürlich noch lange nicht bei Einstein, klar. Also mir ist nur bekannt, dass es immer mal wieder kleinere Projekte gab, so im Rahmen von der Studienarbeit, die mal betreut wurden, die so in die Richtung von Motorsport gingen. Aber tatsächlich so große Projekte, wie wir es jetzt betreiben, gab es vor Einstein Motorsport in Ulm soweit nicht, dass ich wüsste.
Ja. Damals gab es sicherlich irgendwo irgendjemand, der das Thema dann gegründet oder irgendwo aus irgendeiner Initiative raus ja sozusagen auf den Plan gebracht hat. Gab es da irgendwie dann, ja, weil andere Hochschulen das auch machen, weil es irgendwie neu für alle Hochschulen sich angeboten hat, etabliert hat oder irgendwie, wisst ihr da irgendwie einen Auslösemoment, was dann eben dazu geführt hat, dass es ab 2006 dann dieses Projekt und dann letztendlich auch das Team Einstein Motorsport gegeben hat?
Im Grunde war es so, die Formula Student wurde ja ursprünglich in Amerika ins Leben gerufen. Das heißt, da gibt es schon im Jahre 1900 irgendwas, so genau weiß es ich nicht. Und im Prinzip im Jahre 2006 kam es wirklich dann nach Deutschland. Mhm. Und sobald es im Prinzip nach Deutschland kam, wurden die Hochschulen dann wirklich darauf aufmerksam oder die Studierenden, so im Prinzip auch in der Hochschule bei uns. Und die haben gesagt, jo, interessante Sache, wir sind zwar wenige Leute, wir kennen uns da null aus, wir haben ein bisschen nur was von gehört, aber schön, dass wir es auch haben. Warum machen wir es nicht einfach mal? So ungefähr.
Ja, das heißt, das Thema ist dann dann zu uns nach Deutschland gekommen und verschiedene Hochschulen, die das mitbekommen haben, haben dann gesagt, da steigen wir ein, da machen wir mit. Und dann haben die Hochschulen wahrscheinlich oder die Dozenten, vermute ich mal, dann das Thema unter die Studenten gebracht und dann Leute gesucht und dann irgendwo die Studenten als Projekt dann übertragen, oder?
Genau, so hat es angefangen, damals noch mit vielen, mit wenigen Leuten sozusagen, und dann hat das Projekt immer größer und größer geworden, bis zum heutigen Tag sozusagen.
Größer und größer heißt, wie viele Studierende machen denn jetzt bei Einstein Motorsport mit? Also wie viele, die in irgendeiner Weise aktiv sind und zum Gelingen des Projekts beitragen, sind denn bei euch im Team?
Also ich glaube, da kann man wirklich schon langsam auf die 80 Leute gehen, die da wirklich...
Ja, also ich hatte jetzt die 70 so im Kopf gehabt als Zahl. Es ändert sich natürlich immer viel, weil viele Leute kommen und gehen, aber klar, also ich würde sagen, so über 70 sind wir mittlerweile auf jeden Fall.
War schon ein ganz großes...
Ja, also ich glaube damals, wie viele haben 2006 angefangen? Ich glaube 9 oder 8.
Plus, minus, ja.
So in dem Dreh, also es hat sich jetzt gut mal verzehnfacht, so seitdem.
Das ist größer als so manches DTM Racing Team.
Ja, das stimmt.
Die kommen mit 30 Leuten dann zum Beispiel auch schon, oder müssen mit 30 Leuten klarkommen. Also auf jeden Fall eine große Mannschaft, und das sind dann immer Studenten aus verschiedenen Fakultäten und aus verschiedenen Semestern und bunt und gemischt Jungs und Mädels, oder wie ja, seid ihr zusammengesetzt?
Klar, es ist natürlich ein Konstruktionswettbewerb, die Formula Student, dementsprechend überwiegen die technischen Studiengänge. An der Technischen Hochschule Ulm überwiegen durch die Studiengänge natürlich irgendwie auch die Jungs in der Zahl, so ist es bei uns genau gleich. Aber grundsätzlich haben wir von überall was dabei. Also wir haben auch Leute dabei, die komplett fachfremd sind und aus irgendwelchen psychologischen Studienrichtungen kommen, die aber auch Motorsport begeistert sind und genauso dann auch bei uns ihre Aufgabe finden. Durch die verschiedenen Teams und Tätigkeiten haben wir natürlich neben der Konstruktion auch noch viel anderes zu tun. Demnach kann jeder bei uns mitmachen, aus egal welchem Studiengang.
Ja, und diejenigen, die kommen, die müssen jetzt also keine, jetzt sagen wir mal, technischen Vorkenntnisse oder keine speziellen Vorkenntnisse mitbringen, sondern die können einfach aus Freude am Projekt und auch aus Interesse vielleicht am Motorsport sich melden und sagen, ich möchte dabei sein, ich möchte mitmachen, und dann schaut ihr, ob ihr quasi für diejenigen auch eine entsprechende Verwendung findet und eine Möglichkeit mitzumachen.
Ganz genau.
Genau, also wir sagen, es geht wirklich alles über Motivation. Das heißt, wenn die Leute gerade aus dem Abitur oder aus der Ausbildung reinkommen zum Studieren und sagen, jo, wir haben eigentlich gar keine Ahnung, ist es gar kein Problem, weil wir bringen das im Prinzip bei. Und die können sie selbst bei uns beibringen.
Also insofern keine Sorge in Bezug auf, ja, kann ich noch nicht, weiß ich noch nicht, das
genau.
ist nicht notwendig, man lernt.
Dafür sind wir ein studentisches Projekt und sind nicht Arbeitgeber, sondern bei uns wird halt auch gelernt jeden Tag.
Und ihr habt jetzt noch nicht so genau ausgedrückt, aber ich weiß das ja, dass im Prinzip immer die Älteren, die schon länger dabei sind, dann die Jüngeren wieder einladen und die insofern immer auch eine Mischung quasi aus erfahrenen, langjährigen Teammitgliedern und dann eben neuen habt und im Prinzip damit immer so ein Generationentransfer dann auch stattfindet sozusagen.
Genau, also so im Schnitt, denke ich, kann man sagen, ist normalerweise jemand bei uns so zwischen 1,5 und 3 Jahren, so als normales Mitglied, würde ich sagen. Und da findet dann natürlich oft der Wechsel statt, dass man seine Erfahrungen weitergibt. Ohne das funktioniert es natürlich auch schwer, weil sonst kann man sich nicht weiterentwickeln, wenn jeder wieder bei Null anfängt. Klar, aber ja, die älteren Semester, beziehungsweise die halt schon länger bei Einstein dabei sind, sind natürlich die erfahreneren und geben dann ihr Wissen natürlich auch gerne weiter.
Wie ist das, wenn jetzt die Studenten, also die jetzt eure Vorgänger dann fertig sind, die Hochschulen auch verlassen, gibt es dann auch die Möglichkeit, dass die noch entweder sie engagieren oder beratend zur Seite stehen, oder ist das dann in der Praxis eher nicht möglich, also dass ihr im Prinzip dann auf eigenen Beinen stehen müsst? Oder gibt es auch zu den Vorgängern, die dann vielleicht nochmal da sind, immer noch ein bisschen Kontakt, Connection, wie seid ihr da vernetzt?
Genau, also Leute sind nicht aus der Welt, klar, sie stehen einem noch zur Verfügung, wenn man kleinere Fragen hat. Die sind nicht aktiv im Projekt mit dabei, das heißt, sie stehen nicht wie mit uns in der Werkstatt und basteln im Rennwagen. Es geht eher darum, mal kurz jemanden anrufen zu können, wenn man eine Frage hat, die beantwortet werden muss, schnell. Dahingehend unterstützen die auf jeden Fall sehr viel.
Aber ihr seid immer ein bisschen im Austausch, und ich glaube, das gemeinsame Feeling Einstein Motorsport ist bei euch, glaube ich, auch
absolut gewahrt, das steht ganz groß. Ja,
Das ist eine Familie.
Ja.
Das ist ein Team auch. Man kennt sich über die Generation und pflegt den Kontakt natürlich.
Die haben es ja auch mehrere Jahre teilweise gemacht, 3 Jahre, und so schnell kommt man da dem doch nicht los von dem Projekt.
Ich habe natürlich gefragt, auch ein bisschen mit dem Hintergrund, dass ich das ja weiß, auch schon bei euch vor Ort war und das Projekt ganz gut kenne und auch weiß, dass natürlich die verschiedenen Projektleiter auch zu Events oder wo auch immer etwas stattfindet, auch immer noch kommen oder die verschiedenen Teammitglieder, also der richtig tollen Zusammenhalt auch habt. Man muss ja auch sagen, dass ihr ganz, ganz viel eurer freien Zeit und wahrscheinlich auch eurer Studienzeit für dieses Projekt einsetzt. Habt ihr ungefähr so eine grobe ja, Zeit an, wie soll man sagen, wie viel Zeit eures Studiums oder auch Nicht-Studiums, also wie viel Zeit ihr da investiert, wie viel Zeit ihr in der Werkstatt oder im Konstruktionsbüro oder irgendwo dann dazu einbringt? Habt ihr da so ein bisschen, ja, könnt ihr mal einen Eindruck vermitteln?
Klar können wir das. Es ist halt sehr unterschiedlich. Also ja, wir fangen an bei 2 Stunden im Prinzip die Woche, wo die Mitglieder im Prinzip arbeiten. Klar, wenn man eine Teamleiterrolle übernommen oder übernimmt bei uns im Projekt, dann geht's mal ganz schnell auf die 30, 40 Stunden pro Woche hin, in Deutschland sozusagen, bis im Prinzip ins Unendliche. Also wir hatten auch mal Wochen, wo wir vielleicht vor den Events bei uns, wo es mal richtig hart auf hart ging, mal auch eine 80 bis 100 Stunden Woche gemacht haben, was aber für uns im Prinzip der pure Spaß war tatsächlich. Ja. Klar, jetzt kann man sich die Frage stellen, ja, wann studiert man denn? Das kriegt man hin. Also das läuft alles parallel und es funktioniert auch.
Ihr bringt den Schwung aus Einstein Motorsport aus dem Projekt im wahrsten Sinne des Wortes dann mit und einfach die Motivation treibt euch dann auch beim Studium besser, schneller oder einfach, ja, überhaupt voranzukommen.
Genau, ne? Ja.
Ja, also von daher ist das ein Projekt, was euch in Freizeit und während des Studiums sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, vereinnahmt, sehr viel Zeit kostet, aber es macht euch einfach auch Freude und ja, das Ergebnis, dass ihr dann meistens so Anfang des Juni, Juli irgendwo präsentiert oder es war auch schon mal, glaube ich, ein Jahr und früher etwas vorher, ist ja dann auch entsprechend etwas, was einem was gibt, denke ich.
Absolut. Vor allem, ich weiß noch, wenn der Rennwagen zum ersten Mal fährt, dann auf der Bühne steht, man ihn präsentiert, auf den Events damit fährt, das ist schon mal doch ein ganz anderer Anblick.
Wir sollten ein bisschen noch den Hörern einen Versuch versuchen, einen Überblick zu geben. Ihr habt gesagt, dass ihr ungefähr 70 bis 80 Personen inzwischen seid. Ihr habt ja dann eine Organisationsstruktur. Wir haben auch schon gesagt, ja, du bist jetzt der Projektleiter. Du bist derjenige, der quasi die gesamte Verantwortung trägt. Oskar, du bist der Mann für die Fragen des Marketing. Aber ich weiß, es gibt ja auch verschiedene andere Fakultäten oder einfach Bereiche, oder wenn man so will, Organisationsbereiche. Vielleicht erklärt doch den Hörern mal, wie ihr euch strukturiert habt, also welche Teamleiter oder welche Teilbereiche ihr habt und auch grob vielleicht, was die so machen.
Genau, also der Verein ist letztlich so strukturiert, da müssen wir erstmal kurz in die Vereinsstruktur eingehen. Ja. Und zwar ist es, das Einstein Motorsport ist ein Projekt des Vereins Einstein Automotive. Der Vorstand von dem Verein ist letztlich genau wie bei jedem anderen Unternehmen auch der Vorstand, hat aber mit der tatsächlichen Entwicklung und am tatsächlichen Projekt wenig zu tun. Dann gibt es die Projektleitung, die haben wir mittlerweile, ja, man kann sagen, zweigeteilt. Das ist einmal der Ilja und die Lea. Der Ilja kümmert sich mehr so um die technische Seite, um die Organisationsseite und die Lea ist so unsere kaufmännische Leitung, kümmert sich vor allem ums Geld und um die Zahlen. Genau, und die stehen praktisch auf der nächsten Ebene im Organigramm und darunter kommen dann schon die Teamleiter, sozusagen die Abteilungen. Demnach ist unser Verein genauso strukturiert wie letztlich jedes andere große Unternehmen auch, was eben genau das Coole ist, weil man das halt bei uns schon mal erfahren kann. Wie viele andere erst nach dem Studium, machen wir halt schon im Studium. Genau, und von den einzelnen Teams, ja, würde ich sagen, fangen wir mal mit den mechanischen Teams an. Ich würde sagen, Ilja, da erklärst du mal ein bisschen.
Sehr gerne.
Das ist dein Fachgebiet.
Im Prinzip, wir fangen an mit dem CMCFK, heißt es bei uns. Die sind bei uns zuständig im Prinzip für den ganzen Monocoque-Bau, also im Prinzip das Chassis von unserem Rennwagen. Das ganze Aero-Paket darf natürlich da auch nicht fehlen. Das heißt, die kümmern sich darum. Team Fahrwerk, natürlich das Federdämpfersystem bei so einem Rennwagen, ist immer ganz, ganz wichtig. Ja, es ist, sagt im Prinzip dann, oder im Prinzip zeigt sie auf der Rennstrecke dann, ob der Rennwagen gut performant fährt oder eben nicht. Das heißt, die kümmern sich hauptsächlich darum, die ganze Konstruktion am Rennwagen. Genau, falls es noch nicht klar wurde, wir bauen ja einen elektrischen, autonomen Rennwagen, das heißt auch die elektrischen Teams dürfen dahingehend nicht fehlen. Somit haben wir ein Team Electrics, das kümmert sich sozusagen um den ganzen Hochvoltbereich, ganzen Niedervoltbereich, wir haben Akku, wir haben Motoren, die irgendwie entwickelt, zusammengeschalten werden müssen, die dann irgendwie funktionieren müssen miteinander dann. Genau. Team Driverless, im Prinzip für unser autonomes System zuständig. Das heißt, die sind im Prinzip die Leute, die dann Tag und Nacht am Rechner sitzen und programmieren und coole Codes schreiben, damit unser Rennwagen auch ohne Fahrer fahren kann. Ich glaube, habe ich jetzt alle mechanischen, technischen Teams, gell?
Wenn nicht, dann würde ich nachher schon der.
Ja, gell. Bei Driverless habe ich beim nächsten Mal noch vergessen gehabt. Ja, der Anblick war nicht so schön, als ich wieder zurück war im Laden.
Oh, ja. Genau, und dann haben wir ergänzend natürlich noch die statischen Teams. Das sind 3 an der Zahl. Einmal Team Businessplan. Genau, da geht es eben darum, dass wir vom Reglement auf dem Event einen Businessplan vorstellen müssen. Dieses Team erstellt den, überlegt sich die ganze Geschichte, präsentiert es dann am Ende auch. Dann haben wir Team Cost Report. Da geht es einfach um die Kostendokumentation von dem ganzen Rennwagen. Jedes Teil, jede Arbeitsstunde muss dokumentiert werden. Alles drum und dran. Genau, und dann eben noch letztlich das Team, was ich leite, Team Marketing. Wir kümmern uns vor allem so um die Öffentlichkeitsarbeit, um Designgeschichten, um unser Social Media, eben das ganze PR-Zeug sozusagen.
Mhm. Mir ist gerade tatsächlich noch ein Team eingefallen. Sorry, Tim. Es wird, glaube ich, zum Gag, dass ich jedes Mal ein Team vergesse. Nee, Vehicle Dynamics haben wir auch. Da geht es im Prinzip darum, jetzt haben wir unser Fahrwerk, jetzt haben wir unseren Rennwagen, der steht, er funktioniert. Wie können wir im Prinzip unsere Rundenzeiten erhöhen? Wie können wir den schneller gestalten? Und darum kümmert sich im Prinzip dieses Team, um das Auto im Prinzip performanter und schneller zu gestalten.
Mhm. Wir haben schon gerade ein bisschen über Einstein Motorsport, den Gang der Dinge und auch die Struktur des Teams, des Projekts gesprochen und dass ihr eben sehr, sehr viel Zeit dafür einbringt, auch der freien Zeit. Und ja, dann haben wir schon am Anfang gesagt, dass Einstein Motorsport im Bereich der Formel Student die Wettbewerbe oder an den Wettbewerben teilnimmt, also Einstein Motorsport auch in der Formel Student aktiv ist. Jetzt wollen wir natürlich den Hörern ein bisschen mehr über die Formel Student berichten, aber ich denke vorher, bevor wir auf die Formel Student eingehen, sollten wir den Hörern vielleicht mal ganz kurz eure URL sagen, eure Website, damit diejenigen, die nebenbei ein bisschen auf dem PC gucken wollen oder auf dem Handy surfen, auch ein bisschen ja was angucken können, eure Website, vielleicht das Auto und ein paar Infos vor sich haben. Sagt doch einfach mal ganz kurz, wo kann man euch im Internet überall finden.
Das ist die einstein-motorsport.com. Gerne mal vorbeischauen. Es sind coole Videos und Bilder am Start tatsächlich.
Und ihr seid außerdem bei den Social Media, bei den Plattformen auch präsent. Also wer bei Facebook und Instagram gucken möchte, findet euch auch unter Einstein Motorsport.
Genau, da sind wir gut vertreten.
Ja, also da kann man auf jeden Fall ein bisschen mehr über euch angucken. Also heute zum Radio. Man hört, aber man sieht natürlich vom Aufregen. Und jetzt Thema, ja, wir haben es gesagt, die Formel Student. Also, was ist denn die Formel Student?
Ja, also die Formel Student ist, wie ich vorher schon kurz gesagt habe, ein Konstruktionswettbewerb. Und zwar ist es der weltweit größte Konstruktionswettbewerb. Bedeutet, es ist ein internationaler Wettbewerb, wo letztlich Studenten in den einzelnen Teams einen Rennwagen konstruieren, fertigen und damit dann gegeneinander antreten. Das ist mal so grob zusammengefasst.
Mhm. Wann wurde denn die Formel Student initiiert? Also wir haben schon gesagt, ihr habt die Hochschulen hier in Ulm 2006, seid ihr eingestiegen. Ist das auch ungefähr das Jahr oder die Zeit, dass das dann initiiert wurde? Oder gab es das schon ein bisschen vorher? Mhm. Ich habe verstanden, glaube ich, es wäre aus den USA dann auch nach Europa dann um diese Zeit rübergekommen. Das heißt, die ursprüngliche erste Idee oder die Definition einer Formel Student, das gab es irgendwo schon ein paar Jährchen vorher, oder?
Absolut, also es gab viel früher, wie gesagt, ich habe vorhin was mit 1900 genannt, ich habe nicht das genaue Datum im Kopf, aber wirklich so in dem Zeitraum gab es schon die ersten Events, die ersten Wettbewerbe.
Mhm. Genau. Es ist es ist jetzt wahrscheinlich kein Wettbewerb. Man kennt natürlich die Formel 1, man kennt die Formel 2, die Formel 3, Formel 2, Formel 3, GT4. Also Wettbewerbe, die über die FIA, über die FIA auch irgendwie ausgeschrieben sind, das ist bei der Formel Student ja aber gar nicht der Fall. Denn wer ist da? Gibt es einen Weltverband? Gibt es irgendeine Gruppierung, die das Reglement erlässt? Oder ja, wie ist das organisiert?
Also im Prinzip, es gibt mehrere Events, ich glaube mittlerweile sogar 17 offizielle Events weltweit. Dazu zählt beispielsweise die Formel Student Germany auf dem Hockenheimring, Formel Student Alpe Adria in Kroatien, Formel Student East. Im Prinzip, es gibt verschiedene und die Prinzip haben mehr oder weniger ein Reglement, auf was sie zurückgreifen. Es gibt im Prinzip Events, die tun da ein bisschen mal was abändern, im Prinzip nach ihren Wünschen, aber im Grunde gibt es im Prinzip nicht so den sogenannten Oberhaupt, der alles führt, sondern die Events veranstalten oder im Prinzip die jeweiligen Events veranstalten, das Prinzip alles auf ihre eigene Art und Weise. Aber es ähnelt sich im Prinzip alles am Ende des Tages sehr.
Also kann man schon sagen, dass jedes irgendwo in der Welt gebaute Formel Student Auto letztendlich den gleichen Reglement Anforderungen entspricht und jetzt nicht total unterschiedlich ist. Nicht, dass es eine, was weiß ich, mit 4-Zylinder-Motoren, das andere mit Elektromotoren, das andere mit 18-Zoll-Reifen und das andere mit, was weiß ich, 5-Zoll-Reifen daherkommt.
Also nee.
Ist schon alles vergleichbar.
Genau, ist eigentlich schon ziemlich, ziemlich gleich. Ja.
Also es ist vergleichbar, allerdings gibt es natürlich international schon leichte Unterschiede, aber so von Jahr zu Jahr ändert sich das Reglement immer wieder ein bisschen, aber international richten sich alle ziemlich ziemlich gleich, sodass die Autos doch sehr, sehr vergleichbar sind über die Welt. Das ist eine sehr internationale Community.
International bedeutet, dass ihr auch mal mit Auto oder mit Wettbewerben die Chance habt, irgendwo in die Welt zu kommen. Also vielleicht irgendwo in den USA auch mal an Wettbewerben teilzunehmen oder in irgendeiner Form auch mit Universitäten. Sagen wir mal in den USA oder in Frankreich, in Japan oder sonst irgendwo, wo Formula Student auch Projekte oder Formula Student existiert. Ist da auch irgendwie was möglich oder ist das mehr so auf Baden-Württemberg und Deutschland begrenzt?
Nee, also möglich ist es auf jeden Fall. Klar, wir sind ja auch eigentlich bis jetzt jedes Jahr international unterwegs gewesen. Jetzt dieses Jahr wieder Kroatien, vor ein paar Jahren auch mal in Spanien gewesen. Genau. Also es ist international auf jeden Fall möglich, übers Meer rüber nach Amerika ist vor allem eine Kostenfrage für uns. Also es ist die Events, wo wir mit dem Auto hinfahren können, die sind alle noch gut im Rahmen. Alles, was viel weiter geht, wäre für uns grundsätzlich möglich. Aber ja, wir sind halt ein studentisches Projekt, was sich natürlich auf Gelder von Sponsoren verlassen muss. Und wenn dann das Hauptgeld im Jahr für einen Flug drauf geht oder den Transport vom Auto nach Südamerika, dann müssen wir Einbußen in unsere Konstruktion machen und dann müssen wir halt einfach abwägen, was wir machen wollen.
Wie ist das überhaupt in der Finanzierung? Also ich meine, ein Auto zu bauen, Reisen zu machen, entsprechend auch zum Beispiel einen Hänger zu haben, in dem das Auto transportiert werden kann. Alles, was an Werkzeug erforderlich ist, natürlich die ganzen Materialien als solches. Das heißt, wenn ihr dann im Cockpit irgendwo dann im Ofen backt, wenn ihr dann entsprechend die Einkaufsteile, die ihr dazu kauft, die Reifen, die Elektronik oder was auch immer alles notwendig ist, überall Rollbügel und bis hin zur Fahrerausrüstung, das muss ja jemand auch bezahlen. Bezahlt es die Hochschule, bezahlt es dann irgendwo irgendwo eine Förderungsinstanz, also das Land Baden-Württemberg, Kultusministerium oder so irgendwas, oder ihr selber, oder wie ist denn überhaupt bei diesen ganzen Sachen, wie ist denn die Finanzierung, wie ist das?
Genau, also wir sind komplett fremdfinanziert, wir machen nichts aus eigener Tasche, was bei Studenten auch nicht wirklich gehen würde, weil wie bekannt ist, haben Studenten meistens nicht allzu viel Geld. Das ist bei uns nicht anders. Dementsprechend sind wir auf fremde Gelder angewiesen. Die Hochschule ist tatsächlich ein sehr großer Unterstützer von uns. Letztlich aber genau gleich wie andere Sponsoren auch. Sie tun einen sehr großen Beitrag zu uns, wo auch wir sehr dankbar dafür sind. Aber ansonsten sind wir komplett auf Sponsoren von außen angewiesen. Bedeutet, wir haben Firmen, mit denen wir schon auch über mehrere Jahre zusammenarbeiten, die uns mit ihrem Fachwissen, teilweise mit ihren Maschinen, aber teilweise eben auch einfach mit Geldern unterstützen. Das ist so ein Geben und Nehmen. Die unterstützen uns, was Wissen angeht, was Gelder angeht, aber genauso haben sie dann natürlich auch das Netzwerk, um vielleicht sich ihre zukünftigen Mitarbeiter bei uns abzuholen. Das ist natürlich auch ein sehr großer Vorteil, den die Firmen daraus ziehen.
Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass jetzt auch die Automobilbranche in irgendeiner Weise vielleicht Interesse hat an den Projekten und den Themen, auch mit dem Hintergrund vielleicht mal den einen oder anderen dann versierten Ingenieur von euch dann zu übernehmen. Ist das dann mehr, ich meine, Ulm ist ja eine sehr autoaffine Großstadt oder ja größere Stadt, ja, aber zumindest ja, also bedeutender Faktor in der Automobilindustrie. Habt ihr dahin in die Autobranche dann hier in Ulm dann auch eine gewisse Vernetzung, Kontakt oder die als Sponsoren, oder?
Ja, genau. Also wir haben gute Vernetzung hier zu den verschiedensten Zulieferern. Mhm. Klar, also dass das Interesse aus der Automobilindustrie in die Formula Student da ist, das merkt man am allerbesten immer auf dem Hockenheimring. Jedes Jahr, da sind letztlich alle Autobauer in Deutschland, auch Zulieferer vor Ort, haben einen Stand, verteilen Visitenkarten, was das Zeug hält, um eben die Leute anzuwerben, um die Leute sich zu holen. Weil klar, bei uns sind halt die Motivierten. Das ist einfach, das ist der Unterschied zwischen einem normalen Absolventen und einem Formula Student.
Ja, und ich habe es, glaube ich, schon mal in der Wissensstrahlung gesagt, ich weiß definitiv, dass einer von euren Vorvorgängern auch tatsächlich Motorsport in der DTM, dann hieß es beim Team, mit dem Stern, sage ich mal, bei Ralf Schumacher zum Beispiel dann in der Box Mechaniker oder Techniker wurde. Also das ist tatsächlich ein Sprungbrett, dass man aus Formula Student bis in aktiven Motorsport oder in Profimotorsport, sagen wir mal, springen kommen kann. Ja, also das auf jeden Fall ist mal, Finanzierungsthematik. Die Frage jetzt natürlich des Autos, der Wettbewerbe, was die definiert oder was ist Standard der Formel ist du denn? Also einsitzige Fahrzeuge mit Verbrenner oder Elektromotor, erklärt mir vielleicht ein bisschen, was die Formel ist du denn an Reglement oder was vorschreibt, was da dahinter steckt. Also wie sieht ein Formel ist du denn Auto aus? Was muss das erfüllen, um ein Formel-Student-Reglement konformes Auto zu sein?
Genau, richtig. Da kann ich ein bisschen was dazu erzählen. Im Grunde kann man sagen, gibt es so drei Renntypen sozusagen, die man sich anschauen kann. Das ist der Verbrenner, was ich auch, wir haben ja bis 2019 einen Verbrenner gebaut. Einsitzig hat in den meisten Fällen, im Normalfall sagen, ein Motorradmotor hinten drin, im Prinzip, den man da aus irgendeiner KTM rausgebaut hat und nochmal appliziert hat. Vier Räder natürlich, ja, sonst anders geht's nicht. Nee, genau, und ist im Prinzip in seiner Baugröße ein bisschen eingegrenzt und das ist im Prinzip dann ein Formel-Tuning-Rennfahrzeug. Also Verbrenner sind dahingehend eigentlich noch ziemlich simpel gehalten. Wir für unseren Teil bauen ja Elektro-Rennwagen, das ist im Prinzip sozusagen die zweite Klasse davon. Da unterscheidet sich ganz gut. Also man ist in der Wahl des Elektromotors eigentlich ziemlich freigestellt, ob man jetzt einen Zentralmotor im Prinzip im Chassis fährt, ob man Radnahmotoren fährt, sprich, dass die Motoren wirklich in der Felge sozusagen verbaut sind. Das ist dem Team sozusagen selbst überlassen, aber auch hier immer noch einsitzig, immer noch vierrädrig sozusagen, kann mit Aero gefahren werden, kann ohne Aero gefahren werden, Paket. Genau, und dann kommt im Prinzip die dritte Klasse zusammen. Oder dazu im Prinzip das autonome Rennfahrzeug, was im Prinzip dann, wo man selbst entscheiden kann, ob es im Prinzip elektroautonom fährt oder verbrennerautonom fährt. Wir für unseren Teil haben uns dann für ein elektroautonomes Rennfahrzeug entschieden. Im Prinzip im Grunde genau die gleiche Basis wie vorher schon genannt, nur dass wir da ein paar Sensoren mehr drauf haben, im Prinzip um dann die Strecke zu erkennen, ein paar Bilder zu erkennen, um dann im Prinzip, dass sich dann der Rechner, der dann daran verbaut ist, dann den Weg selbst errechnet und dann das Ding selbst sozusagen lenken kann.
Ja, und in Bezug auf Grundfläche, auf Maße, gibt es da irgendwo ein Limit? Also nicht, dass die einen ein sehr großes Auto und die anderen ein sehr kleines Auto auf die Beine stellen. Gibt es da jetzt irgendwo auch, was weiß ich, maximal 4 Meter Länge, maximal 2,5 Meter Breite? Gibt es was die Größen, was die Fläche, was das angeht, auch Vorgaben? Wahrscheinlich schon,
oder? Auf jeden Fall. Ich kann jetzt keine Größen aus dem Kopf heraus nennen, aber dafür haben wir eben unser Reglement im Prinzip, wo alles niedergeschrieben ist, wie groß das Auto sein darf, wie breit und im Prinzip alle weiteren Begrenzungen, die beachtet werden müssen, dort niedergeschrieben sind.
Mhm. Mit dem wahrscheinlich Ergebnis, dass die meisten Autos eine gewisse Ähnlichkeit haben. Also die anderen Projekte, die anderen Universitäten, Hochschulen, ähnliche Autos im Design, mit Aero, mit allem.
Genau. Auf die Beine stellen. Im Prinzip am Ende des Tages wollen wir alle gegeneinander antreten und es wäre natürlich, wie auch im Prinzip in der Formel 1 oder Formel E, DTM, überall ist ja genauso. Man baut im Prinzip diese Balance of Power, heißt es ja so ein bisschen, wo man sagen muss, okay, ihr dürft jetzt nicht komplett unterschiedliche Sachen bauen, weil dann wird es eben unfair, dann kann man ja nicht mehr vergleichen zueinander. Und das ist bei uns auch wirklich klar. Wir sind ein bisschen freier, was das alles angeht. Wir dürfen schon sehr, sehr viel unterschiedlich machen, aber das Grund- oder das Basiskonzept muss gleich bleiben.
Ja, ich glaube, das lässt sich recht schön darin begründen, dass wir ein Konstruktionswettbewerb sind und es nicht darum geht, den schnellsten Fahrer zu finden, sondern eben, wer am besten die Konstruktion auf die Beine stellt. Dementsprechend ist zum Beispiel, was natürlich bei uns auch ein Riesenthema ist, das Gewicht. Weil du jetzt gerade Balance of Power angesprochen hast, ist mir das gerade so in den Kopf gekommen. Wer bei uns leichter bauen kann, der darf leichter bauen. Bei uns wird kein Gewicht mehr damit reingelegt oder irgendwas, wie es in anderen Rennklassen oft so der Fall ist, sondern wer die bessere Konstruktion hat, wer das leichtere Auto baut, der wird dadurch eben belohnt, dass er das geschafft hat. Also da sind wir recht frei.
Gucken wir mal ein bisschen Wettbewerbe. Ihr habt vorher auch gesagt, es kommt nicht darauf an, jetzt das schnellste Auto zu bauen. Das ist jetzt anders als in der Formel 1, wo es darum geht, optimal Rundenzeiten zu erreichen, Bestzeit zu erreichen. Aber die Formel Student kennt auch Wettbewerbe. Auf was kommt es in der Formel Student an? Welche Wettbewerbe gibt's da? Und was sind eben, ja, die besonderen Herausforderungen dann an die Konstrukteure, an die Entwickler, an euch, dass das Auto dann eben auch erfolgreich abschneidet?
Genau, natürlich, klar, wir wollen coole Rundenzeiten fahren, wir wollen irgendwie die schnellsten sein, das ist natürlich auch wichtig, das heißt, es gibt Beschleunigungsrennen, es gibt 22 Kilometer lange Rundkurse, im Prinzip so ein Prototypenfahrzeug ist ja letztlich das, was wir eben auch bauen, durchhalten muss. Wir müssen mal eine liegende 8 fahren, unser Federdämpfersystem im Prinzip auf seine Performance sagen, zu testen und da prinzipiell die größten Rundenzeiten zu schaffen, zu fahren. Das ist alles schön und gut, aber letztlich geht es wirklich darum, es ist immer noch ein Konstruktionswettbewerb, wir sind Studierende und wir wollen im Prinzip einen Rennwagen präsentieren, ein Produkt präsentieren, was wir selbst mit eigenen Händen sozusagen aufgebaut haben. Und dabei ist im Prinzip auch interessant, einfach in den Prinzip Hintergrund zu schauen, wie haben wir das gemacht. Und auch das wird im Prinzip in der Formel Student abgefragt. Das heißt, neben diesen ganzen dynamischen Disziplinen, die ich gerade genannt habe, gibt es auch die statischen Disziplinen. Sprich, beispielsweise gibt es eine Disziplin, das heißt Engineering Design Report. Da geht es darum, der Rennwagen steht in der Mitte, wir als Prinzip, unser Team steht außen herum und es kommen teilweise 6 bis 8 große Ingenieure aus der ganzen Welt, aus den unterschiedlichsten Unternehmen, aus den unterschiedlichen Firmen, die uns im Prinzip eben zu unserem Engineering abfragen. Das heißt, sie fragen uns, warum haben wir das Federdämpfersystem denn genau so gebaut, wie wir es gemacht haben? Was waren unsere Gedanken dabei? Wie können wir im Prinzip garantieren, dass es hält? Wie können wir garantieren, dass im Prinzip uns in den Rundenzeiten oder in unsere Rundenzeiten erhöht? Oder im Prinzip, warum wir genau den Motor und genau so gebaut haben? Das heißt, wir dürfen im Prinzip hochklassigen Ingenieuren sozusagen erklären, was wir da eigentlich gemacht haben. Und da sprechen wir teilweise von Formel 1 McLaren Aero-Paket-Ingenieuren, der vor uns steht und dem wir das auf Englisch im Prinzip dann alles erläutern dürfen. Mhm. Im Prinzip diesen Disziplinen kommt im Prinzip auch das Cost and Manufacturing Report. Das heißt, die ganzen, also der Rennwagen kostet ja was und wir müssen die ganzen Kosten notieren, wir müssen die dokumentieren, wir müssen die ganzen Fertigungsprozesse, die wir dann nutzen, kennen und auch da die Kosten aufschreiben. Und auch das müssen wir im Prinzip dann hochklassigen Ingenieuren präsentieren und am Ende dann zeigen, was wir uns im Prinzip auch bei den Kosten gedacht haben. Warum haben wir im Prinzip dann da und dafür dann 1.000 Euro ausgegeben und warum für andere Bauteile vielleicht nicht, die was gebracht hätten. Und darum geht es letztlich im Prinzip, diesen Rennwagen und das Ingenieurswesen dahinter zu verteidigen. Neben dem müssen wir im Prinzip auch einen Businessplan einigen näher erstellen. Da hat der Oskar vorhin schon ein bisschen was dazu erzählt. Das heißt, wie können wir unseren Rennwagen so ein bisschen vermarkten, imaginär irgendwas uns überlegen, aber auch das muss alles stimmen mit Prinzip aus Sicht der Finanzen, aus Sicht der Realität sozusagen. Das heißt, es geht wirklich nicht nur darum, der Schnellste zu sein, sondern im Prinzip wirklich was auf die Beine gestellt zu haben.
Und die Bewertung, wie du es gerade beschrieben hast, ist dann eben ein Konzept, ist dann einfach die studentische Umsetzung, letztendlich auch die Anwendung dessen, was irgendwo mal als grobes Rahmen, wie soll man sagen, als Richtlinie oder als Rahmen gegeben ist und was man eben daraus gemacht hat, wird bewertet. Wie viel, sag mal, Cleverness vielleicht auch, wie viel Ideenreichtum, wie viel Ingenieursbefähigung da drin steckt, das alles wird mit bewertet.
Genau, richtig, ja.
Und wie gut steht ihr mit eurem Auto im Prinzip oder wie gut ist Ulm Einstein Motorsport überhaupt, ist, sagen wir, in der Szene? Seid ihr jetzt bei den, sagen wir mal, den ganz vorne, die auch immer regelmäßig die Preise absahen oder eher bei denen, die noch ein bisschen im Mittelfeld kämpfen oder hinten dran vermutlich? Nein, das kann nicht sein.
Natürlich
oder,
nicht, ja.
Wie seid ihr jetzt so in dem Feld, bei dem ihr euch bewegt, positioniert? Seid ihr also mal der Formel 1 gesprochen, die Frontrunner, die, was weiß ich, ich will jetzt keine Marken nennen.
Das ist aber
so, diejenigen, die dann halt so immer ganz vorne mit dabei sind, immer, oder?
Nee. Also, hier ist es ganz wichtig, erstmal zu nennen, wir konstruieren elektrisch autonome Rennfahrzeuge. Das machen wir eben nicht seit 2006, im Prinzip, als wir gegründet worden. Das machen wir tatsächlich erst seit ungefähr 2 Jahren. Also, 2020 oder bis 2020 haben wir noch Verbrennerrennwegen gebaut. Und seither haben wir uns damit beschäftigt, eben so ein elektrisch autonomes Rennfahrzeug auf die Beine zu stellen. Und sowas macht man natürlich nicht doch in einem Jahr, weil das doch sehr, sehr neu für uns war. Das heißt, dieser Rennwagen, wie jetzt gerade bei uns steht, wurde dieses Jahr sozusagen fertig, sodass wir dieses Jahr auch zum allerersten Mal auf den Events mitgefahren sind. Wir waren auf dem Hockenheimring in Deutschland, wir waren in Kroatien, wirklich das erste Mal, das ist unser Rennwagen, der sozusagen der Welt präsentiert werden durfte. Und fürs allererste Mal, um mal auf die Plätze zu gehen, waren wir im Prinzip auf dem Hockenheimring overall, also im Prinzip in der Gesamtwertung von 66 Teams auf Platz 21 und in Kroatien von 35 Teams auf Platz 13. Das heißt, fürs allererste Mal im Prinzip auf 2 Events im vorderen ersten Drittel mitzufahren, würden wir schon sagen, da zählen können wir uns schon ganz gut zum vorderen Drittel mitzählen. Und wie gesagt, das war nur das allererste Jahr.
Ja. Sehr schön. Also ihr seid auf jeden Fall gut mit dabei. Jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen wissen, das heißt, vielleicht machen wir einfach mal kurz, dass wir einen O-Ton noch einspielen, bisschen, was da technisch alles denn dahinter steckt, auch letztendlich, wie das Ganze mit der Batterie und wie das alles mit Rädchen und mit Elektrik und Mechanik funktioniert. Erstmal hören wir kurz einen O-Ton, das ist von der Präsentation am, ich glaube, 11. Juni war das hier unten. Mhm. Ja, du bist gefahren, sag du mal geschwind, was das also war, das war die Präsentation.
Genau, das war unser Roll-Up, wo wir den Rennwagen im Prinzip als der fertig konstruiert, fertig zusammengebaut von uns, wo er dann der Welt dann erstmal innerhalb einer Präsentation präsentiert wurde. Das heißt, da sind wir im Prinzip auf dem Parkplatz ein bisschen herumgefahren, haben Leuten mal gezeigt, was das Ding eigentlich so drauf hat.
Und nebenbei, das haben wir auch in der Wissensstrahlung gesagt, das Ding ist im Beschleunigen eine Rakete.
Absolut. Wie gesagt, ich bin ja einer der Fahrer und ich komme immer noch nicht drauf klar. Das Ding geht gut ab. Ja.
Und ich glaube, das haben wir auch gesagt, in der Schweiz gibt es euch eine Uni Zürich oder sowas, die, glaube ich, das schnellste überhaupt Elektrofahrzeug mit Zug auf Beschleunigung.
Das war der letzte Stand. In der Zwischenzeit hat sich diesen Titel ein anderes Team geholt, und zwar das Stuttgarter Team tatsächlich mit 1,462. Sorry, Stuttgart, falls ich es falsch gesagt habe.
Ja. Ja.
Ja, genau. 1, auf jeden Fall sind die noch schneller gewesen, ja.
Ja, man hört es ein bisschen auch im O-Ton. Ich habe es deshalb extra nochmal vorher gesagt, weil man schon hört, dass das Ding anzieht. Und also O-Ton, der Ilja mit dem AL22 hier in Ulm auf dem, ja, in der Präsentation. Hört sich das dann an, wenn so ein Formel Student Auto, in dem Fall das von Einstein Motorsport, vorbeisaust? Und ich muss sagen, es war damals echt beeindruckend, weil es sieht aus wie ein kleines Formel 1 Auto. Und es saust also dermaßen flott um die Kurven. Das ist also schon wirklich, ja, ich würde fast sagen, atemberaubend. Ne? Also,
absolut, ja.
Wie viel Topspeed erreicht denn das Fahrzeug?
Im Grunde im Prinzip, wir müssen nicht schnell sein, aber 120 km/h, das bekommen wir schon hin.
Und dann reden wir vielleicht ein klein bisschen, also das Auto. Ich habe es gesagt, wie ein Formel 1 aus, also ein Monocoque. Mhm. Erklärt mal ein bisschen, was da dran ist, vorne Flügel, hinten Flügel. Und genau. Was wie, also diejenigen, die es jetzt vielleicht nicht angucken können, die es nicht vor sich haben, wie schaut das Auto aus, was ist da dran, was ist letztendlich von Motor auch drin, Elektromotor, einfach ein bisschen darüber Details.
Genau. Also man kann sich das Prinzip so vorstellen, als hätte ein Formel-1-Auto und Formel-E-Auto so ein Kind miteinander gehabt. Das kommt Prinzip so ein bisschen dabei raus, die Formel-Student, elektrisch Klasse sozusagen. Ganz normales Monocoque, wir haben das Aero-Paket, vorne Flügel, hinten sich einen riesengroßen Flügel, Heckflügel, also nicht wie in der Formel-1, hier Prinzip da ein bisschen was Kleines haben. Unser ist schon ein bisschen größer, hat tatsächlich einen Sinn und ist nicht nur Sponsorfläche, muss man dazu sagen. Genau, wir im elektrischen Fall haben natürlich unseren Hochvolt-Akku, ist im Prinzip ein großer Brummer, der dann hinten sozusagen ins Fahrzeug rein und rausgeschoben werden kann, sitzt prinzipiell genau hinter dem Rücken des Fahrers. Zwei Elektromotoren, wir persönlich fahren Radnahmotoren, im Prinzip hinten, rechts und links, also ein bisschen noch Heckantrieb. Dann eben zwei Radnahmotoren, A35 kW, also 70 kW im Gesamtpaket, die unser Fahrzeug dann an Leistung bringen kann, auf 214 Kilo knapp. Das heißt, ihr Zuhörer könnt sich sicherlich vorstellen, wie gut es dann doch abgehen kann in dem Sinne. Genau, im Prinzip überall im Rennwagen, dann die ganze Sensorik. Wir müssen ja alles mitmessen, was wir können, vor allem fürs autonome Fahren. Haben vorne im Prinzip am Frontflügel einen LIDAR-Sensor sitzen. Müsst ihr euch vorstellen, dass der wirft im Prinzip so Infrastrahlen raus, die dann zurückkommen. Dadurch kann man im Prinzip den Abstand messen zu seiner Umgebung. Wir haben eine Kamera hängen, die im Prinzip dann wirklich das Visuelle aufnimmt und somit sich dann die Strecke berechnen kann, und um die abzufahren. Im Prinzip für das autonome System im Prinzip noch ein Motor an der Lenkung dran, der dann wirklich dann unabhängig vom Fahrer oder unabhängig im Prinzip vom Lenkrad, was man lenken muss, dann die Lenkung ansteuern kann und somit lenkt. Sowas ähnliches haben wir auch für unsere Bremse, dass sich das Auto auch wirklich von alleine fortbewegen kann. Genau, ich denke mal, das sind auf jeden Fall so die größten Punkte, und der Rest ist wirklich ziemlich gleich, wie man es wirklich aus der Formel 1, Formel E eigentlich kennt.
Was wiegt denn so ein Auto? Wenn er das auf die Waage bringt, was wiegt denn der Wagen?
Genau. Sagen wir mit dem autonomen System, damit rechnen wir jetzt einfach mit ein, sind wir auf 214 Kilogramm. Mhm.
Maximale Geschwindigkeit haben wir schon gesagt, die liegt bei 120, hast du glaube ich
genau,
gesagt.
Genau, richtig.
Ja. Und maximale Batteriehaltbarkeit, also wenn das Ding jetzt im Dauereinsatz sozusagen ist, wie lange würde das Ding fahren können?
Das war Prinzip, unsere größte Strecke, die wir eben fahren, ist 22 Kilometer weit und darauf haben wir unseren Akku auch ausgelegt, natürlich mit einem kleinen Puffer, also wir gehen so von knapp 24 Kilometern aus.
Ja. Und in den Wettbewerben wird aber ja nicht am Stück, glaube ich, gefahren, sondern wird immer wieder gestoppt werden. Also gerade wenn dann Hütchen umfahren werden, werden also immer wieder im Prinzip ja Pausen fällig. Das heißt, das hält dann auch eine Wettbewerb oder eine Wettbewerb irgendwo dann durch. Also man muss nicht nachladen, oder?
Nee, also nachladen dürfen wir auf keinen Fall, sondern wenn wir die perfekte Strecke Durchfahrt nehmen von diesen 22 Kilometern, dann hat man im Prinzip zwischendrin genau nach der Hälfte einen Fahrerwechsel, aber der Akku muss komplett durchhalten, diese 22 Kilometer.
Okay, was natürlich auch interessieren wird, wie viele Fahrer habt ihr und wie qualifiziert ihr denn, oder wer darf dann fahren?
Wir haben aktuell insgesamt 4 Fahrer und was im Prinzip ganz groß geschrieben wird, wir dürfen jetzt nicht einfach irgendwelche Profi-Rennfahrer bei uns in den Rennwagen setzen, weil dann macht es ja wieder diesen ganzen Konstruktionswettbewerb einfach komplett kaputt.
Ja.
Aber es geht ja letztlich eben nicht um den Fahrer. Sodass wir wirklich Leute haben, die keine Ahnung haben, wie man das fährt teilweise. Klar, es gibt Leute, die haben teilweise vielleicht sind Go-Karts gefahren, haben da ein bisschen Erfahrung gesammelt oder sind gute Autofahrer, wie der Oscar beispielsweise, ja, die man dann im Prinzip dann gezielt fragt und sagt, okay, willst du da nicht mal sich einen Rennwagen setzen und wir üben jetzt einfach mit dir und bilden die dann einfach darauf aus.
Habt ihr eine Chance hier in Ulm, also ohne jetzt auf den Hockenheimring zu müssen, auch das Auto hier in Ulm irgendwo zu bewegen? Also zum einen zum Testen, zum anderen auch vielleicht einfach, auch mal quasi den Fahrer irgendwo ein bisschen, ja, wie soll man sagen, in die Lage zu bringen, auch mal mit dem Auto üben zu können, weil letztendlich auf den Wettbewerb gehen und nicht einmal vorher das Auto gefahren sein, ist schwierig.
Ja, genau. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten in Ulm zu fahren, letztlich über unsere Sponsoren. Teilweise größere Firmen mit noch größeren Firmenparkplätzen, Mitarbeiterparkplätzen, die übers Wochenende dann oft leer sind. Da können wir oft die benutzen. Für uns ist aber tatsächlich eher das technische Testen, steht eher im Vordergrund, als den Fahrer zu briefen. Klar, wenn jetzt einer noch nie in sowas drin gesessen ist, dann braucht er natürlich schon ein paar Tage, um sich da mal reinzufühlen. Aber ja, es ist genau wie in der Formulation grundsätzlich auch, es steht halt die Konstruktion und das Technische einfach im Vordergrund. Da investiert man lieber einen Tag nochmal ins technische Testen als jetzt in Fahrertrainings.
Ja. Ihr baut jedes Jahr seit 2006 ein Auto dann, oder? Also, glaubst du, es gab keine Unterbrechung oder gab es einmal Corona-Pause? Ich bin jetzt nicht ganz sicher.
Ja, also aus 2020 ist leider kein Auto hervorgekommen. Was aber auch dem geschuldet war, nicht nur Corona, sondern eben auch dem Umstieg von Verbrenner auf Elektro. Weil, wie Ilja schon gesagt hat, das macht man halt nicht in 6-7 Monaten, sondern das macht man jetzt, wie wir es jetzt gemacht haben, letztlich in 1,5 bis 2 Jahren. Und dafür haben wir es auch sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen.
Mhm. Ihr baut immer genau ein Fahrzeug. Das heißt, es gibt keinen Lenker, wenn es das Auto wirklich mal, was weiß ich mal, irgendwas ja auch mal passieren könnte, irgendwie zu Schaden kommt, irgendwann zu schnell aus der Kurve rausgetragen wird, dann muss man es reparieren. Aber es gibt kein Ersatzfahrzeug oder ein weiterentwickeltes weiteres. Das gibt es nicht.
Nee, leider nicht.
Ja. Wie ist es überhaupt davon auch zum Beispiel zwischen den Jahren oder wenn man dann wieder in den Wettbewerb im Folgejahr kommt, ein weiterentwickeltes Auto einsetzen oder ist Bestandteil der Formel des Wettbewerbs, dass es immer ein jährlich neu entstandenes, ein neues Auto ist?
Also im Prinzip, wenn wir die Rennwegen neu konstruieren, ist es im Prinzip so gemeint, dass wir die schon weiterentwickeln dürfen. Das heißt, wir bauen im Prinzip ein neues Chassis, haben da im Prinzip kleine Änderungen gemacht, beispielsweise neue Form, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir das jetzt im Prinzip hier die Form ein bisschen anders anpassen, können wir unser Aero-Paket ein bisschen besser gestalten. Aber im Grunde läuft wirklich von Jahr zu Jahr eine Entwicklung durch, wo wir sagen, okay, die Erfahrung aus der letzten Saison können wir auf die neue Saison anwenden und somit im Prinzip uns dann jedes Jahr auch bessern. Wenn wir im Prinzip jedes Jahr von Null anfangen würden, das wäre, glaube ich, nichts.
Aber Bauteile, dass man zum Beispiel das Vorjahrsauto nimmt und sagt, okay, die Aero-Teile verwende ich wieder oder das Monocoque oder den Motor baue ich aus, schlachte auf gut Deutsch das Auto aus, ist eher nicht angedacht. Also ihr behaltet schon die vorigen, also den AL20, den AL19, wobei 2019 immer ja, 1918 immer das Jahr ist quasi das aktuelle Jahr, die behaltet ihr bei. Also da wird nichts auseinandergenommen und wieder ein neues reingesteckt. Das bleibt doch alles immer erhalten, glaube ich.
Das soll zumindest das Ziel sein. Wir versuchen es natürlich, klappt es nicht immer, eben aus finanzieller Sicht, beispielsweise vom elektroautonomen Rennwegen, die sind nun mal deutlich teurer als Verbrenner. Das heißt, hier auch dieses Jahr werden wir hier und da vielleicht eine so und so klauen müssen vom alten Rennwagen. Aber im Grunde genau versuchen wir die alten am Leben zu erhalten. und nicht eben zu schlachten.
Das heißt, wenn man jetzt sich mal vorstellt, alle Fahrzeuge mal zum Beispiel auf ein PR-Event irgendwie auf die Strecke zu bringen, die wären soweit im Prinzip alle noch fahrfähig.
Bei uns jetzt im Normalfall, also bei uns jetzt leider nicht unbedingt. Wir haben jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Rennfahrzeuge, die fahrbereit wären. Das schaut bei anderen Teams natürlich deutlich besser aus, aber das ist auch unser Ziel in der Zukunft, dass wir dann vielleicht mal doch 10 Rennwegen ausstellen können, die alle fahrbereit sein dürften.
Was waren die Highlights in diesem Jahr? Also wir haben Sendung gemacht kurz nach der Präsentation des L22, dann im Juni. Wie ging es dann weiter? Also Testfahrten waren, glaube ich, damals in Hockenheim und dann Wettbewerbe in ganz Europa angesagt. Vielleicht so ein kurzer Rückblick und noch auch eine kurze Vorschau. Wo stehen wir mit dem aktuellen L23 und was passiert in den nächsten Monaten? Machen wir das noch kurz. Wir haben nur noch 5 Minuten.
Genau, also wir hatten ja das Rollout, ich denke mal, da wurde das letzte Mal schon ausgiebig drüber gesprochen. Das ist unsere Fahrzeugpräsentation. Dann ging es letztlich für uns weiter mit den letzten Vorbereitungen vor den Events. Die fanden tatsächlich auch hier in Ulm statt. Auf unseren Testmöglichkeiten, die letzten Themen, vor allem das Team Driverless hat da nochmal Vollgas gegeben, die letzten Schritte, damit wir auf den Events auch was haben können, was wir zeigen können. Genau, dann ging es Mitte August los aufs erste Event. Das war tatsächlich die Formula Student Germany. Kann man so ein bisschen als Königsklasse sehen, ist so das wichtigste Event im internationalen Wettbewerb. Genau, da ging es für uns nach Hockenheim für eine Woche, um da eben dann schon anzutreten. Ich glaube, es waren 96 Teams, korrigiere mich, wenn es mehr oder weniger waren, waren in Hockenheim mit dabei. Wir als eins davon, genau, und direkt im Anschluss, am Tag, wo wir von Hockenheim zurück sind, ging es dann nach Kroatien aufs nächste Event. Also es waren dann sehr ereignisreiche 2 Wochen bei uns. Genau, über die Ergebnisse von FSG hat ja, von FSA auch, hat Ilja vorher schon kurz gesprochen. Genau, und dann nach den Events kehrt bei uns immer so ein bisschen Ruhe ein, weil eben auch die Leute ziemlich fertig sind, wenn sie nach den 2 Wochen nach Hause kommen. aber schon wenige Tage ging es dann schon weiter mit unserem Saison-Kickoff, eben für die Saison AL23 mit dem neuen Semester im Herbst. Fängt dann auch die neue Saison in der Formula Student an.
Also neue Teamzusammensetzung und dann eben auch neue
Entwicklung. Genau, zum Semesterwechsel gibt es eben auch immer viele Leute, die das Team verlassen, wenn sie ins Praxissemester gehen oder mit dem Studium vielleicht fertig sind. Oder aus unerfindlichen anderen Gründen gibt es auch Leute, die das Team verlassen. Aber genauso gibt es natürlich auch viele Erstsemester, die vielleicht Lust haben, bei uns mitzumachen. Da war jetzt gerade die Recruiting-Phase eine sehr große Priorität bei uns. Wir haben auch sehr, sehr viele neue Mitglieder jetzt bei uns im Team, die wir auch, wo wir uns sehr darüber freuen, dass sie dabei sind. Genau. Und ja, jetzt sind wir letztlich in den Startlöchern für die nächste Saison. Und da kannst du ja mal einen Ausblick geben.
Ja. Was ändert sich? Was kommt beim AL23? Was sind da vielleicht für tolle neue Ideen?
Genau, zu tief darf ich natürlich nicht reingehen, aber natürlich, wir haben vieles gelernt aus der aktuellen Saisonform auf den Events. Es sind uns Fehler unterlaufen, wo wir vielleicht nicht damit gerechnet haben und auch die wollen wir jetzt dieses Mal alle ausmerzen. Was ganz große Punkte sind, ist im Prinzip eben diese Stabilität des Fahrzeugs, dass wir einfach eine Basis haben, die funktioniert, die läuft, das ist immer wichtig. Aber auch die kommende Saison wollen wir auf 4-Rad-Antrieb umsteigen, das heißt mehr Power tatsächlich, dann auch 4 Motoren dann insgesamt, die wir fahren wollen. Unser ganz autonomes Konzept wird sich nochmal ein bisschen ändern, dass wir einfach auch da ein bisschen mehr Performance rausholen können, um da einfach auch viel, viel bessere Rundzeiten einfach auch im autonomen System oder autonomen Cup sozusagen fahren zu können. Performance ist bei uns ein ganz, ganz großes Thema, nachdem wir jetzt im Prinzip eine Basis haben, die wir kennen, die funktioniert. Wir werden halt schauen, dass wir auch im Prinzip auch beim manuellen Fahren und damit auch einhergeht das autonome Fahren, bessere Rundenzeiten fahren, ein bisschen Fahrwerkeinstellungen machen, im Steuergerät Fahrerassistenzsysteme im Prinzip programmieren. Genau, grob gesagt soll es in die Richtung laufen. Da sind wir sehr gespannt.
Das heißt, aktuell, wie weit seid ihr? Also ihr seid über den Konstruktionszeitraum dann schon hinaus. Das heißt, ihr habt schon wahrscheinlich mit den ersten Fertigungsschritten begonnen oder wo, wie weit? Also wenn man heute sagt, zeig mal, was ist um AL23 schon da? Was kann man schon sehen? Was ist schon konkret?
Ja, ich sag mal so, die Konzepte sozusagen in der Theorie sind bisher fertig oder im Prinzip in der Software, im ganzen CAD, im Code, die lassen sich sehen. Und jetzt geht es im Prinzip wirklich an die Umsetzung. Beispielsweise, wir wissen mittlerweile, wie unsere Platinen ausschauen sollen. Jetzt geht es darum, dass wir die wirklich konstruieren, dass wir die fertigen, dass wir die bestellen bei unseren Sponsoren, dass die ankommen, dass wir die löten können. Unser Monocoque, da hat die Fertigung jetzt vor einer Woche angefangen. Da übrigens Grüße an das ganze Team, Max, besonders an dich. Gute Arbeit, genau, das sind so die großen Sachen. Das heißt, was man wirklich jetzt sieht, ist, wie die ganzen Ideen aus der Software vom Rechner langsam in die Realität übergehen.
Mhm. Ja, und wann rechnet ihr damit, dass das Auto dann fertig wird? Auch wieder so einen Zeitraum Juni oder gibt es da schon einen groben Zeitplan oder irgendwie?
Prinzip der Umbau auf den AL23, den erhoffen wir uns sich in Richtung Februar, März, dass wir hoffentlich am Ende März einen fertigen Rennwagen haben, mit dem wir dann direkt auf die Teststrecke gehen können, um das zu testen, um einfach dort noch viel Testzeit mitzunehmen, viele Fehler, die noch aufkommen, auszumerzen, um einfach top vorbereitet dann zu sein für die Events, die im Sommer stattfinden sollen.
Da gibt es dann auch schon wieder Termine fürs nächste Jahr, wo ihr dann auch irgendwie euch schon einschreiben müsst oder eingeschrieben habt oder wie weit voraus und wie konkret wisst ihr da immer schon Bescheid, wo es dann die in der neuen Saison hingeht?
Bezüglich den Events? Meinst du gerade?
Ja, ja.
Genau. Das ist so, dass wir jetzt im Ende Januar die Quizze haben. Da wird sich im Prinzip dann entscheiden, wann, auf welche Events wir fahren und wann die auch stattfinden.
Ja.
Aber im Grunde August ist so der Zeitraum, wo unsere Events stattfinden werden.
Vielleicht nur ganz kurz, es gibt ja auch bei euren Newsletter, wenn man sich dafür interessiert, kann man sich auch da anmelden. Das heißt, dann wird man auch immer schön auf dem Laufenden gehalten und dann weiß man auch Bescheid, was bei Einstein Motorsport dann läuft. Was
genau, richtig. So ja. Alles auf unserer Webseite.
Wunderbar. Ja, Oskar, wir haben tatsächlich schon wieder die Zeit vorüber. 16:09, 15:33 Sekunden. Ganz herzlichen Dank, dass ihr heute da wart in der Plattform und ihr über Einstein Motorsport berichtet habt. Das war's dann auch. Wir sagen mal ganz kurz euren Namen.
Ilja.
Und Oskar.
Danke.
Vielen Dank.
Das war's für heute in der Plattform. Und bis dann. Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de.